Figurmacher Podcast on Demand, heute live auf Instagram zusammen mit Frau Dr. Lohse. Die wird gleich noch hoffentlich reinkommen in dieses Webinar, Seminar, Instagram Live. Es geht heute natürlich um Hormone, unser Lieblingsthema, und vor allen Dingen heute zum Thema: Wie beginnt eigentlich dieser Teufelskreis mit den Hormonen? Warum geht es eigentlich irgendwann mal los mit Hormondisbalancen? Woher kommt das? Und für mich auch ganz wichtig, was kannst du tun als Patient beim Arzt? Wie kriegst du dann deine Hormone, deine Blutwerte raus? Wir haben das schon öfter gehabt, dass dann die Ärzte sagen, nein, brauchst du nicht. Und kann ich teilnehmen, sehe ich gerade. Mal gucken. Warum nicht? Muss ich gleich noch mal gucken. Mal sehen, ob es jetzt geht. Ja, jetzt sehe ich, wow, jetzt hat es schon geklappt.
Hallo.
Frau Dr. Lohse ist da. Meine Begleitung, wollte ich gerade sagen, meine Mallorca-Begleitung. Wir hatten jetzt schon zweimal auf Mallorca auf dem Ernährungsmediziner-Kongress so einen live versucht und auch gemacht und auch geschafft. Und heute mal auf Instagram. Und herzlichen Dank, dass du es geschafft hast, heute dabei zu sein. Wie sieht's aus? Schläft der Kleine schon?
Nee. Mein Mann macht ihn gerade fertig und versucht ihn gleich ins Bett zu bringen. Wenn es noch ein bisschen lauter wird, dann hört ihr das wahrscheinlich, aber ich denke, das geht alles gut.
Das ist ja auch nicht schlimm, das ist ja ganz menschlich und ganz natürlich. Aber schön, dass es so klappt. Ja, Simone sage ich schon, Konstanze, so, war gerade bei jemand anders. Ich habe eben schon in dem Teaser so ein bisschen angesprochen, manche Leute gehen zum Arzt und fühlen sich so missverstanden und der Arzt sagt dann hier, nee, brauchen wir nicht machen und so, Hormone bis jung und so. Wie ist das bei dir, bei den jungen Ärztinnen? Wie sollte man beim Arzt auftreten, wenn man sagt, hier, ich glaube, irgendwas stimmt bei mir nicht, mein Gewicht geht nicht runter oder ich habe Haarausfall oder irgendwas, ich glaube, meine Hormone sind schuld. Was ist so dein Tipp da?
Ja, mein Tipp ist, von vornherein zu einem Spezialisten zu gehen. Jemand, der sich wirklich auf ganzheitliche Medizin spezialisiert hat. Man muss leider sagen, ich bin ja auch Hausärztin, habe auch mit meinen Kollegen zusammen eine Kassenpraxis. Und das, was wir ja gerne ganzheitlich untersuchen, auch bei den Patienten und ganzheitlich beraten, sich ja leider in der Kassenmedizin nicht abbildet. Das heißt, ich würde von vornherein zu jemandem gehen, der entsprechend da eine ganzheitliche Sprechstunde hat, eine Privatsprechstunde, Selbstzahler-Sprechstunde, wie auch immer, der sich damit auskennt. Weil wenn du genau mit diesem Problem zum Hausarzt gehst, dann passiert in der Regel gar nichts. Das heißt, du wirst nicht ernst genommen und das Einzige, was die Hausarztmedizin in der Regel macht und auch machen kann und machen sollte, ist, dass sie mal nach der Schilddrüse guckt, weil das ja ein Thema ist, ne, dass sie den Grundumsatz sozusagen nach oben oder nach unten regeln kann in dem falschen Bereich. Das heißt, so eine TSH-Bestimmung sollte bei diesen Beschwerden bei jedem Arzt, bei jedem Hausarzt auch möglich sein. Alles, was darüber hinausgeht, das ist dann in der Regel schwierig. Da braucht man schon jemanden, der da, ja, richtig zuhört und auch die entsprechenden Möglichkeiten hat, das dann zu testen.
Okay, sehr gut. Ich habe gesehen bei dir auf der Homepage und auch im Kontakt, ihr habt da extra so Formulare für, wo man sich also vorher informieren kann, was muss ich machen, was kostet das vielleicht auch, was auch ganz wichtig ist. Kosten sind ja immer ein Thema. Ich habe ja dieses eine Video auf Instagram, das große Blutbild hat gar nicht den Namen großes Blutbild verdient. Und da kommen ab und zu auch mal so Kommentare, ja, das bezahlt die Kasse nicht, das mache ich nicht und so weiter. Es gibt natürlich Leute, die dann auch vielleicht auch finanziell das nicht möchten oder nicht können, wie auch immer. Aber wie du schon richtig gesagt hast, von der Kassenarzt ist wahrscheinlich nicht so viel möglich. Also möglich schon, nee, möglich nicht, wird auf jeden Fall nicht bezahlt. Genau, also ganz wichtiger Tipp für euch, sucht euch einen Hausarzt, der spezialisiert ist oder einen Spezialarzt, der Ernährungsmedizin macht oder Hormone oder wie auch immer. Nicht, dass ihr da irgendwie abgewürgt wird, nee, mache ich nicht, die Kasse bezahlt nur TSA, das ist TSH. Das ist überhaupt kein Dissen gegenüber Ärzten, die haben viel zu tun. Ich war heute Morgen bei euch in der Praxis, da war richtig was los, jetzt wo ein bisschen kalt wird, entweder fallen alle hin oder sind krank, haben Grippe oder was auch immer. Also ich Respekt und Anerkennung auch an dein ganzes Team, wie cool die da bleiben. Da ist so viel los. Ich denke, ich würde dir schon längst ausrasten. Und auch die Leute, die dann zu euch an eine Theke kommen oder an einen Counter kommen und dann rummotzen, das kann ich aber nicht erwarten und so. Also Respekt und Anerkennung. Ich weiß nicht, wie viel Ashwagandha ihr alle nehmt, aber ihr kriegt das alle ganz gut hin. Okay, lass uns heute nochmal ins Thema gehen, was wir über Hormone wissen sollten. Wir haben jetzt die Arztbesuch geklärt. Das Hormonchaos fängt ja an mit deinem Lieblingshormon oder mit deiner Lieblingskrankheit, sage ich mal, Diabetes. Da habe ich ja schon ganz viel bei dir gesehen auf der Seite und ich glaube, es ist auch so dein Thema. Wie viele Leute kriegen jeden Tag die Diagnose Diabetes?
Wahnsinnig viele tatsächlich. Also das ist was, das ist ja, die Dunkelziffer mag noch viel höher sein, als das, was so landläufig bekannt ist, weil die Diagnosestellung so schwierig ist. Das ist ja, ja mit dem Hauptproblem. Wenn man jetzt mal guckt bei uns in der Praxis, wir führen ja ganz normal als Kassenleistung die Gesundheitsuntersuchung durch und da ist der nüchtern Glukosewert, also der nüchtern Blutzuckerwert mit dabei. Und der wird aber nur alle 3 Jahre von der Krankenkasse bezahlt. Das kann man sich mal überlegen. Alle 3 Jahre ist schon mal ein recht großer Abstand. Und das Zweite ist, dass tatsächlich der nüchtern Blutzuckerwert mit eigentlich der schlechteste Wert ist, um einen Diabetes frühzeitig zu erkennen. Denn ehe der verändert ist, vergehen mal locker 10, 15 Jahre. Und da schwelt die ganze Zeit schon dieser Zuckerbrand sozusagen. Und deswegen gibt es eigentlich viel genauere Untersuchungen, wie zum Beispiel den Langzeitzuckerwert, den HbA1c oder auch den HOMA-Index, wo auch das Hormon Insulin gemessen wird, im Verhältnis gesetzt wird zu dem nüchternen Blutzuckerwert. Und man dann dementsprechend genau herausfinden kann, liegt bereits eine Vorstufe, ein Prädiabetes oder eben eine Insulinresistenz vor. Und das ist tatsächlich, ich möchte ja eigentlich die Leute früh erkennen, um früh zu sagen, Moment mal, da läuft was schief. Ja, und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und wenn der Blutzuckerwert bei der Gesundheitsuntersuchung alle 3 Jahre im Argen ist, dann ist das Kind in der Regel schon in den Brunnen gefallen. Mhm. Und das ist eben was, und auch gerade, ich weiß es auch bei uns aus der Praxis, dass wenn der Blutzuckerwert so um die 100 ist, ne, so an der obersten Grenze, dann machst du auch nichts, weil offiziell ist der Wert ja noch in der Norm, ne, und du brauchst eine Begründung, wenn du dann weitere Untersuchungen machst. Und da sind so viele Leute, die schon eine Insulinresistenz haben, die wir nicht abgreifen. Deswegen ist meine Empfehlung auch tatsächlich lieber mal selber nochmal das Geld dafür in die Hand zu nehmen, mal nach dem Langzeitzuckerwert zu forschen, nach dem HOMA-Index. Das ist tatsächlich die Empfehlung.
Ja, sehr gut. HOMA-Index, genau, wir brauchen diesen Insulin. Also ich habe auf dieser ernährungswissenschaftlichen Fortbildung, wo du leider nicht da warst, da warst du irgendwo in Baden-Baden, ich weiß nicht, wo du warst, gehört 1500 Diagnosen am Tag Diabetes werden gestellt. Also 300.000 neue Diabetiker pro Jahr, was brutal ist. Und ich glaube, es wird auch nicht weniger. Und für die Leute, die sich um ihre Gesundheit kümmern, sollten zu dir oder zu jemand anders gehen und sagen, komm, ich leg doch mal 40 Euro drauf und mach den HOMA-Index und den Insulin, das ist der Insulinwert ja mit drin, damit ich weiß, wie sieht es denn jetzt aus. Und das ist ja auch eine ganz große Abnehmblockade und das weiß ja keiner. Ne? Ich habe häufig Frauen mit, du wahrscheinlich noch viel mehr, mit HOMA-Index 5, aber die merken ja noch gar nicht. Denen geht es ja teilweise gut, okay, die haben Heißhunger, sind immer müde und so, aber das ist ja so, das ist so der Einstieg in das Hormonchaos. Dann geht es ja weiter mit Testosteron, Östrogen und so weiter, aber das soll heute gar nicht das Thema sein, weil wir wollen erstmal sagen, wo geht's überhaupt los? Und es geht los bei dem Insulin, geht los bei dem Blutzucker und noch der Gegenspieler, das ist das Cortisol. Das ist ja, der macht ja auch diese ganze Achterbahn. Ne? Und wenn die Leute so viel Stress haben, geht Cortisol hoch, Insulin runter, wieder Blutzucker hoch, wieder Insulin hoch und so weiter. Und das macht ja auch sehr, sehr viele, wir nehmen jetzt mal dieses Wort Hormondisbalancen beziehungsweise Durcheinander, erstmal der Körper ganz gut ab kann, aber dann nicht mehr. Wie würdest du da vorgehen? Wir haben jetzt die Bauchspeicheldrüse kurz abgearbeitet hier in diesem Kurzvideo. Stress, wie kann man den messen bei euch?
Ja, Also das Wichtigste ist erstmal natürlich die Patienten zu fragen, Anamnese gut zu erheben. Vielen Menschen sieht man das auch tatsächlich an. Die haben schon eine erhöhte Ruhe, Herzfrequenz, sitzen so vor allem total hippelig, gucken ständig auf die Uhr. Und dann gibt es aber auch so Leute, glaube ich, wie uns beide, die erstmal ganz cool vor einem sitzen und sagen, nö, Stress, ich mache das doch alles gerne. Und aber in Wahrheit vielleicht doch, weil sie so viel arbeiten und so aktiv sind, vielleicht doch ein bisschen Stress haben. Und da gibt es viele verschiedene Methoden. Ich kann zum einen natürlich vom Hormone, Cortisol auch messen, Cortisol-Tagesprofil machen. Da gibt es verschiedene Varianten. Ich kann aber auch direkt in der Praxis in dem Moment eine HRV-Messung machen, also eine Herzratenvariabilitätsanalyse. Unser vegetatives Nervensystem untersuchen, habe ich ein überwiegendes Sympathikus des sogenannten Stressnervens, vereinfacht gesagt, und wie aktiv ist der Parasympathikus, das ist unser, vereinfacht gesagt, Entspannungsnerv, und da sollte es immer eine gute Waage quasi zwischen den beiden geben, das heißt, wenn ich jetzt so wie jetzt mit dir das Insta-Live habe, wenn ich jetzt hier total entspannt wäre, wäre es irgendwie auch komisch, das heißt, ein bisschen Sympathikus-Level ist absolut gut, wenn ich aber nachher zu meinem Kleinen ins Bett husche, dann sollte entsprechend der Parasympathikus wieder überwiegen und der Sympathikus runtergehen und ich sollte wieder entspannen, ne? Wie früher auch mit dem Säbelzahntiger, wir müssen ja wegrennen oder flüchten oder entsprechend kämpfen. In dem Moment brauchen wir eine Sympathikusaktivierung, der ist nicht immer schlecht, wir brauchen aber danach die Entspannung und was viele, viele Menschen haben und ich glaube, da ist die Dunkelziffer noch viel größer als beim Diabetes, ist tatsächlich Stress, vor allem chronischer Stress. Liegt ja auch so ein bisschen am Zahn der Zeit. Ne? Alles muss immer schneller sein. Du hast es gesagt, bei uns in der Praxis, meine MFAs haben definitiv auch Stress und ein ganz, ganz tolles Team, das sie dazu abkönnen. Aber man kann es direkt eben messen durch die HRV, die man in der Praxis machen kann. Und das Schöne ist, dass man dann diesen Patienten, gerade vielleicht auch solchen Patienten wie uns beiden, da mal schwarz auf weiß vor Augen führen kann, da ist ein Problem. Da ist wirklich was zu tun.
Da ist auch ein Problem, obwohl Cortisol noch in Ordnung ist. Ja. Der Körper schafft das immer noch, dieses Cortisol in einer Range zu haben, die nicht schlimm ist. Aber die HRV zeigt ja sofort, wenn die bei 20 oder 30 ist, dann ui, da ist aber nicht gut. Also, wir haben jetzt zwei Problemchen. Wir haben einmal vielleicht den Diabetes, Insulin, den Zucker. Das andere Problemchen kann der Stress sein, der alles so ein bisschen durcheinander bringt. Jetzt haben wir die beiden Sachen analysiert. Was können wir jetzt tun bei Insulin, bei dieser Abnehmblockade, HOMA-Index? Was wäre die klassische medizinische Leistung, die klassische Schulmedizin? Was würden die machen?
Ja, die würden ja am liebsten sofort Medikamente verschreiben, ne? Diabetes-Medikamente, das ist ja schnell getan, ne? Und die Patienten dementsprechend medikamentös einstellen. Man muss aber auch leider sagen, zum Schutz auch der vielen Ärzte, dass das häufig auch die Erwartungshaltung der Patienten ist. Ich habe gerade am Montag wieder von einer Patientin gehört, ach Frau Lohse, das ist mir alles so mühsam mit der Ernährungsumstellung, kann ich nicht einfach eine Pille nehmen? Und hätte ich am liebsten gesagt, da ist die Tür, weil da habe ich dann keine Lust mehr weiterzumachen, weil ich möchte tatsächlich, dass der Patient etwas ändert und etwas tut für sein Leben und seine Gesundheit vor allem und ich nicht diejenige bin, die einfach nur irgendwelche Rezepte über den Tresen gibt.
Ja, wir haben das ja so schön auf so einem Kongress mal gehabt, da war ein Diabetologe und der hat dann gezeigt, Diabetes, jetzt gebe ich Metformin und jetzt gebe ich Euglucon und dann Spritzig und dies und das und ich habe mich so gefragt, Moment mal, wir sind auf einem Ernährungsmedizinerkongress und der erzählt nur von Medikamenten und dann habe ich ihn gefragt, Moment mal, wieso reden Sie nur von Medikamenten, wir sind doch auf einem Medizinerkongress und dann hat er ganz klipp und klar gesagt, zum Schutz der Ärzte muss man auch sagen, wenn die Patienten intellektuell dazu in der Lage sind, das zu verstehen mit Kohlenhydrate, Insulin und dann kann man denen auch mal eine Ernährungsberatung geben. Aber wenn du schon merkst mit der Erwartungshaltung, ja, ich weiß auch nicht. Ne? Viele wissen ja auch gar nicht, was für Medikamente sie nehmen. Ich sehe das manchmal in der Apotheke. Ja, hier ist noch ein Medikament, das kriegen Sie denn um 17 Uhr. Ja, was denn? Ja, das Medikament. Ja, wofür ist denn das? Ja, es ist für Ihre Prostata. Habe ich mit der Prostata, sagte der. Also, die wissen gar nicht, was sie alles nehmen teilweise. Ist total interessant. Also, wir können Schulmedizin machen, Medizin und diesen ganzen Kram. Oder, was würdest du machen?
Ich würde definitiv eine Ernährungsberatung empfehlen. Und dass man seinen eigenen Lebensstil kritisch überdenkt. Aber auch da, Ernährung ist ein wichtiger, riesengroßer Baustein beim Thema Diabetes und Insulinresistenz. Aber ich denke auch gerade an einen Patienten von mir, wirklich auch schlanker Patient, der selbstständig ist, der mir glaubhaft mit nachgewiesenem Ernährungsprotokoll, ne, zumindest ich glaube ihm, zeigt, dass er die Ernährung super gut macht, der abends um 22 Uhr noch joggen geht, der aber selbstständig ist im handwerklichen Bereich und wirklich erst um 22 Uhr nach Hause kommt und, keine Ahnung, um 7 wieder auf der Arbeit ist, der hat so viel Stress, dass ich mit ihm nicht gegen ankomme. Das heißt, wir können Ernährung, er kann gefühlt noch so viel machen, er kann gefühlt sich noch so viel bewegen. Wenn Cortisol da oben ist, dann ist die Insulinresistenz, dann haben wir da keine Chance dagegen. Das heißt, für mich ist immer wichtig, dass wir an allen Schrauben drehen. Und bei ihm müsste man an dem Beruf drehen, tatsächlich. Ne? Er sagt auch immer, er hat keine Mitarbeiter. Und das heißt, Ernährungsberatung ist die Basis, absolut. Wir müssen uns, wenn Stress vorliegt, um das Thema Stress kümmern. Wir müssen uns um das Thema Bewegung kümmern. Wir müssen uns auch um das Thema Mikronährstoffe kümmern. Wir wissen zum Beispiel, Chrom als Mikronährstoff, haben viele nicht auf dem Zettel, macht eben ganz viel am Insulinrezeptor, also verbessert die Wirkung. Hormone wirken ja immer über Insulin, über Rezeptoren und verbessert eben im Falle von Insulin die Wirkung am Insulinrezeptor, dass eben entsprechend der Blutzuckerspiegel wieder besser gesenkt werden kann oder eben auch andere Vitamine wie Vitamin D zum Beispiel, ist ja eigentlich auch ein Hormon, ne? Vitamin D ist ja eigentlich ein Fehlbegriff, ne? Ist ja noch so ein bisschen geschichtlich, oder auch Omega-3, auch da wissen wir, dass es ganz viel an der Insulinresistenz mit verbessern würde. Wenn man überlegt, ne, 3/4 der Menschen haben Omega-3-Mangel, 90% ein Vitamin-D-Mangel ungefähr. Da haben wir auch was zu tun und auch da ist meine Aufgabe immer, die Patienten zu beraten und im Idealfall das Prinzip messen, wissen, handeln. Das heißt, auch da mal zu gucken, wie ist der Omega-3-Index in den roten Blutkörperchen, der Membran der roten Blutkörperchen und wie ist der Vitamin-D-Wert. Also auch sowas gehört, finde ich, zu einer ganzheitlichen Beratung bei Diabetes, Insulinresistenz mit dazu.
Frage noch mal ganz kurz für die, die es wissen wollen. Vitamin D, bezahlt das die Kasse?
Nein, leider nicht.
Nein. Weil ihr letztens war auch eine Kundin bei mir und die sagte, ich war beim Arzt und wollte ein Vitamin D messen. Und er sagte, nee, müssen wir gar nicht machen. Alle haben zu wenig, brauchen wir gar nicht messen. Ja, siehst du, also so ist es. Ne? Okay, also wir können den Diabetes, Lebensstil, wir können die Mikronährstoffe. Was hältst du denn von so neuen Sachen wie Berberin gegen Diabetes so?
Absolut. Also ist absolut eine wunderbare Therapiemöglichkeit. Ich glaube, da arbeitest du noch mehr immer mit als ich, ne? Weil ich setze, für mich ist immer wichtig, dass die Basics absolut stimmen, ne? Das heißt, auch der wichtigste Grundsatz bei mir in der Beratung ist, ein Nahrungsergänzungsmittel ersetzt niemals einen gesunden Lebensstil, geschweige denn eine gesunde Ernährung. Und ich möchte erstmal, dass der Patient selber so ein bisschen aus dem Quark kommt, ne? Und da tatsächlich selbst was tut. Das heißt, mir ist wichtig, natürlich abhängig vom Intellekt, wie das der Kollege gesagt hat, dass derjenige versteht. Aber man kann durchaus auch Patienten mit vielleicht auch Behinderungen, ich hatte jetzt neulich einen ganz wunderbaren, oder neulich schon eine Weile her, ein halbes Jahr her, aber einen Patienten mit Trisomie 21, der wirklich geistig auch behindert ist, der mit seiner Mutter zusammen zur Ernährungsberatung gekommen ist, der ist in den Paralympics in Berlin auch gestartet und im Weitsprung. Und das war auch, ne? Die haben ja auch diese Neigung zur Insulinresistenz, eine Neigung zur Adipositas, zur Fettleibigkeit. Und da habe ich ganz anders eine Ernährungsberatung gemacht. Da ging es nicht um Kohlenhydrate und Insulin, sondern da haben wir konkret gesagt, Moment mal, Brot in dem Maße, wie du das isst, geht nicht, mach mal ein paar Eier. Ja, also solche Geschichten. Und vor allem das Schöne war, der ist eben Sportler gewesen, aber eben, ne, so ganz schön kräftig und ungesunde Ernährung, weil das auch nicht richtig verstanden hat. Der hat immer Cola getrunken. Und da, wie holst du die Leute ab? Ich habe tatsächlich ihn gefragt, was ist dein Lieblingssportler? Ronaldo. Und dann gab es da diese schöne Szene, ja, ne, wo Ronaldo ja gesagt hat, Aqua, ne, keine Cola, habe ich ihm gezeigt. Und ich habe gesagt, wenn Ronaldo dein Vorbild ist, dann ist Cola ab sofort für dich tabu, beziehungsweise tabu kannst du auch nicht machen, das geht in der Ernährungsberatung auch nicht, Aber du kannst sagen, wir führen die Ronaldo-Tage ein. Und dann haben wir cola-freie Tage eingeführt und so tatsächlich es geschafft, dass dieser junge Mann abgenommen hat, seine Insulinresistenz besiegt hat, ein ganz tolles neues Leben führt und das auf wirklich unterstem Niveau, was Ernährungsphysiologie angeht. Es geht.
Naja, das sind die Basics dann, genau. Ja. Sehr gut gemacht. Also ich sehe schon, du bist noch motiviert.
Ja.
Du bist noch eine junge Ärztin, hast noch Bock. Schon mal sehr gut. Also schnell hin zu dir, bevor du einen Burnout hast. Ja, ich hoffe, du kriegst keinen. Sehr gut. Also, dann haben wir das in dem Bereich. Lass uns noch ganz kurz über den Stress sprechen. Wir wollen heute nur eine halbe Stunde machen. Wir haben noch knapp 10 Minuten. Stress, haben wir gesagt, HRV-Messung ist besser als ein Cortisolprofil oder Adrenalin, Noradrenalin oder was auch immer. Jetzt weiß ich, da muss man ja atmen auch. Und dann so ein Bio, habt ihr da bei euch auch so ein Biofeedback-System, dass ihr Leute runteratmen könnt, wo man so diese so nachatmet, wie diese Ballons so?
Das ist auch tatsächlich schon Teil der initialen Diagnostik. Das heißt, wenn du bei uns diese HRV-Diagnostik machst, dann machst du 2 Tests. Du machst einmal die normale Testung, wo wirklich geguckt wird in Ruhe, wie überwiegt der Sympathikus oder der Parasympathikus. Und dann kommt Part 2. Das dauert dann nochmal wenige Minuten. Da bekommst du auf dem entsprechenden iPad sozusagen einmal eine Atemvorgabe gezeigt, ja, bis du dich daran gewöhnt hast. Und dann darfst du nochmal ein paar Minuten unter dieser Atemvorgabe, auch mit der verlängerten Expiration, Ausatmung, um den Parasympathikus, unseren Entspannungsnerv, zu sozusagen zu fördern, darfst du nochmal atmen. Und währenddessen wird es über den Brustgurt aufgezeichnet. Ne? Viele wissen ja gar nicht, was ist das jetzt? Es wird über einen Brustgurt aufgezeichnet, wie ein EKG. Und es werden sozusagen, wie im EKG, sozusagen bestimmte Abstände gemessen, wie variabel die sind. Und wenn die ganz starr sind, dann ist es irgendwie schlecht, wenn da eine gewisse Variabilität drin ist. Deswegen Herzratenvariabilität ist das gut. Und wir sehen, also der schlimmste Fall ist tatsächlich, du hast in Ruhe schon ein Überwiegen vom Sympathikus, vom Stressnerven und Parasympathikus ist ganz unten. Und dann atmest du und es passiert nichts. Man spricht dann von der sogenannten Regulationsstarre und das ist eigentlich schon, da ist das Kind dann auch schon in den Brunnen gefallen. Da ist es ganz schwer, wieder rauszukommen. Das Beste ist es, wenn du dann in der zweiten Phase mit dieser Atemvorgabe auch entsprechend was regulieren kannst. Das heißt, der Sympathikus geht runter und der Parasympathikus geht nach oben. Weil dann heißt es, du bist zwar in Ruhe gestresst, aber du kannst noch entspannen. Und genau dann ist es wunderbar, den Patienten eben auch anzuleiten, zu sagen, Mensch, hier können Sie mal sehen, Atmung bringt was.
Ja.
Und dann kann man wiederum individuelle Lösungen finden, kann sagen, Mensch, guck dir mal was, also such dir mal was raus bei YouTube, mach die Wechselatmung im Yoga, mach mal Box Breathing und. Das heißt, da kann man dann individuelle Lösungen finden und sagen, mach das, was ist ich, 3-mal am Tag 1 Minute, Zeit für dich und dann wird das was.
Das nennt man Kohärenz, ne? Wenn es beides zusammen wieder passt. Ne? Ja, genau. Sehr gut. Also wir haben tolle Sachen heute rausgekriegt. Wir haben eventuell Insulinblockaden, wir haben Cortisol, das sind so die beiden wichtigsten Sachen. Und da geht's los. Und wenn man da nicht Richtung kümmert, dann haben wir ja schon mal 2 Achsen, beziehungsweise einmal die Hormonachse für die Nebenniere durcheinander vielleicht. Und wir haben auch den Blutzucker durcheinander und dann geht's rund. Sehr schön. Ja, das war ein tolles Ding. Aber jetzt sagen wir mal ganz kurz das, was ich immer mache. Dieses Meat Training, wäre das nicht auch was für Leute, die sehr viel Stress haben?
Definitiv. Ich mache das regelmäßig und ich habe auch so einen Ring, der unter anderem auch meine HRV täglich misst, weil ich jetzt nicht immer in der Praxis mit dem Gurt da sitze, das sollen ja primär die Patienten machen und nicht ich, sondern ich tracke das täglich, wo auch mein Schlaf getrackt wird, die Bewegung getrackt wird, weil ich das schon auch merke, so ich brauche so eine Kontrolle tatsächlich und muss auch sehen, aha, heute mal zeitig ins Bett und heute mal lieber eine Atemübung. Und das Schöne ist, dass ich wirklich mit dem IHHT, das heißt ja Intervallhypoxie, zu wenig Sauerstoff, Hyperoxie, viel Sauerstoff, Training, also quasi ein Höhentraining in Ruhe, ne, mit einer Phase von zu wenig Sauerstoff und dann einer Phase von etwas mehr Sauerstoff, um unsere Mitochondrien, unsere Zellkraftwerke perfekt zu trainieren, um da eben auch eine Vermehrung der guten, noch funktionsfähigen Mitochondrien zu erreichen und somit die Leistungsfähigkeit zu steigern, aber eben auch um unser vegetatives Nervensystem entsprechend auszugleichen. Das ist eine Indikation, ist eben auch eine vegetative Dystonie. Das heißt, wenn das Nervensystem nicht mehr richtig in Ordnung ist und gerade der Sympathikus überwiegt und der Parasympathikus nicht mehr richtig aktiviert werden kann. Und dann ist das Nitovit-Gerät, das ist das IHHT, eine wunderbare Maßnahme. Und ich habe das, als ich das erste Mal gemacht habe, richtig getrackt mit meinem Ring und konnte auch sehen, wie meine HRV über die Zeit, ne, man empfiehlt ja mindestens 10 Sitzungen zu machen, 2 bis 3 Mal die Woche, wie das wirklich gestiegen ist. Das ist ein tolles Tool und ich mache das jetzt in Intervall immer wieder, gerade wenn ich merke, da geht was, ne, den Bach runter. Aber auch da wichtig ist, das IHT soll jetzt auch nicht einen gesunden Lebensstil ersetzen. Auch da brauchen wir eben immer wieder den Reminder, Moment, Stress reduzieren, das ist auch wichtig. Aber es ist eine tolle Maßnahme. Ich bin gespannt, was du erzählst. Du bist ja, glaube ich, erst 2 Mal da gewesen und wirst hoffentlich noch berichten.
Ja, ich war schon auf 5700 Meter.
Oh, wow.
Also, das war schon sehr, sehr gut. Und da kommen wir auch zu einem neuen Thema, vielleicht für ein neues Live, und zwar das Thema Mitochondrien. Vielleicht hast du da mal Lust zu, da was zu sagen. Da bin ich noch ganz neu in diesem Thema, also auch ein sehr wichtiges Thema, weil ich habe ja schon 3 Leute, die ein Protonenleck haben, so wie ich auch. Das heißt, wo nicht alles so richtig gut läuft. Also alle, die hier zuhören oder zuschauen, wenn man jetzt mal so kaputt ist und hat keine Power mehr und man schläft schnell ein vom Fernseher oder beim Training läuft es nicht mehr so, das muss nicht immer was mit Hormonen zu tun haben, mit Testosteron oder mit Schilddrüse oder mit irgendwas. Das kann auch mit deinen Kraftwerken der Zellen zu tun haben und da macht es wirklich Sinn, das zu messen. Eigentlich wollte ich das nur wissen, wie das geht, und durch Zufall kriege ich raus, Mensch, Andi, der ist ja viel zu hoch. Dieses Protonenleck ist ja viel zu hoch. Dass die Energie verpufft ja sozusagen. Das ATP, was da produziert wird, läuft eigentlich ab, ohne dass es in Energie umgewandelt wird. Kann man vergleichen mit so einem, ich versuche mal, ob das so richtig ist. Kann man das vergleichen mit so einem Staudamm, der Wasser speichert? Und wenn er dann die Turbine aufgeht, dann läuft das Wasser durch die Turbine und es wird Energie produziert durch diese Membran sozusagen. Und wenn du aber Löcher im Staudamm hast, dann läuft das Wasser so raus und nicht durch die Turbine. Also hat man eigentlich von dem, was produziert wird, keinen Umsatz, also keine Energie.
Das hast du sehr schön bildlich erklärt. Das ist, ja. Es leckt quasi, ne? Wie so ein Boot, wo das Wasser sozusagen reinläuft und man denkt so, Moment mal, ich bin ein Stückchen unter immer weiter, ja. Genau. Sehr schön. Das können wir gerne nochmal in einem weiteren Live sozusagen aufgreifen, das Thema. Das ist so ein wichtiges Thema neben den Hormonen. Absolut gerne.
Das ist so neu, ne? Also es ist ja, kennt ja noch fast keiner. Ne? Also vielleicht aus dem Biologieunterricht, so Mitochondrien oder so, genau. Ja gut, also wir können ja auch mal eine Abstimmung machen, können ja mal Fragen nachhinein, eine Umfrage machen, ob Mitochondrien interessant sind. Ich bin ganz begeistert gewesen heute von diesem Live. Liebe Konstanze, du hast das sehr schön gemacht, da waren auch schöne Kommentare für dich dabei. Und wir hatten zeitweise sogar über 50 Teilnehmerinnen. Und das finde ich echt viel für unsere geringe Reichweite, die wir haben. Und auf dem, was ist das für ein Tag, Mittwochabend, echt nicht schlecht. Ihr seid beide der Hammer. Vielen Dank, dass ihr euch teilt. Ihr besten Adressen in Hamburg. Ja, genau. Dann machen wir mal das Herzen. Also wenn ihr noch ein paar Herzen senden wollt, dann macht das jetzt, weil ich werde gleich hier dieses, war super, mehr davon. Ach, hier Becky natürlich aus Bremen oder Walsrode dabei. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, da kommen ein paar Herzchen hoch. Die nehmen wir noch mit. Dankeschön, nehmen wir auch noch mit. Vielleicht mal ganz kurz für die, die noch dabei sind. Für wen ist Mitochondrien interessant? Oder wer will das nächste Hormonthema haben? Bin mal gespannt, ob da jetzt jemand Zeit hat zu tackern. Mega, schon mal gut, Melanie. Ja, mega, es kann alles heißen. Mal gucken, ob was kommt. Ansonsten schließen wir das hier ab. Dann kannst du rechtzeitig zu deinem Mitochondrien, ja, mit vorne mit I geschrieben, Jenny. Grüße aus der Schweiz. Ja, sehr gut. Okay, sehr interessant. Wir lassen das jetzt so auslaufen. Wir können dann noch den Abend genießen. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns vielleicht demnächst. Konstanze, herzlichen Dank. Freitagmorgen bin ich wieder bei dir zum Atmen. Tschüss, tschüss.
Mach's gut. Vielen Dank. Ja. Tschüss.
Ciao.